Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agrarseins Wissen kompakt, der Habelieferant bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute widmen wir uns einem hochbrisanten Thema, dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Zu Gast habe ich heute Privatdozent Dr. Franz Sinnerbell, Experte für Agrar- und Ernährungspolitik sowie Umwelt- und Ressourcenökonomie am Wirtschaftsforschungsinstitut. Dr. Sinnerbell wird uns heute helfen, die erwarteten Auswirkungen dieses Abkommens auf die Landwirtschaft zu analysieren. Nach 25 Jahren Verhandlungen haben sich die EU und die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay auf ein Handelsabkommen geeinigt. Die Mitgliedstaaten der EU müssen dazu noch zustimmen. Während die EU-Kommission den Vorteil für Unternehmen und Arbeitsplätze verspricht, gibt es massive Bedenken aus der Landwirtschaft. Viele Landwirte in Österreich und anderen EU-Staaten sehen sich vor existenzielle Herausforderungen gestellt. Sie befürchten einen ruinösen Preisdruck, verschärfte Konkurrenz durch Agrarprodukte aus Südamerika, produziert mit niedrigeren Standards. Auch wenn versprochen wird, die Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten, bleiben Zweifel. Ist die Schaffung eines Milliardenfonds zur Abfederung von Marktstörungen wirklich eine Lösung? Kommt unsere nachhaltige Landwirtschaft unter Druck? Diese und weitere Fragen werde ich heute mit Dr. Franz Sinnerbell diskutieren. Lieber Franz, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Franz, ich denke zu Beginn vielleicht, worum geht es bei dem Mercosur-Abkommen überhaupt? Wenn wir jetzt die aktuelle Situation betrachten, wir sprechen sehr viel über Zölle, USA beispielsweise, und gleichzeitig will die Europäische Union und die südamerikanischen Staaten ein Abkommen abschließen. Warum will man das?
Warum will man das? Das ist, glaube ich, der Kern der Frage. Es geht darum, dass jedes Land bestimmte Vorteile hat. Wir sagen komparative Vorteile. Das heißt, wir können bestimmte Güter besser erzeugen und ein gutes Beispiel ist, wir können in Österreich besser Milch und besser Rindfleisch erzeugen. Nicht, weil bei uns die Rinder besser sind, sondern weil wir mehr Grünland haben. Das ist eigentlich ein Nachteil, weil es für ein Land besser ist, mehr Ackerland zu haben. Aber wenn man mehr Grünland hat, ist es vorteilhafter, eben Milch zu produzieren und Rindfleisch. Das ist ein komparativer Vorteil und damit sind wir in der Lage, in Österreich auf Märkten präsent zu sein mit unseren guten Milchprodukten und unserem Rindfleisch, wo eben mehr Ackerland ist und wo es vorteilhafter ist, Gemüse, Orangen und Bananen zu produzieren. Das ist die Idee, die hinter dem Freihandel steht. Der Freihandel schafft die Voraussetzungen, dass jedes Land das produziert, was es am besten kann. Und je mehr Länder in den Freihandel eingebunden werden, umso mehr Güter bekommen die Menschen, die in dieses System eingebunden sind, zu günstigeren Preisen. Und das ist der Grund, warum ich glaube 2014 die Regierungschefs die EU-Kommission beauftragt haben, Freihandelsabkommen zu machen. Und nach und nach werden solche Abkommen gemacht mit Korea, mit Japan, mit Chile, mit Neuseeland, mit Kanada und jetzt sind wir eben bei Mercosur.
Wenn wir die Zahlen uns ein bisschen anschauen, Exportquote von den Mercosur-Staaten nach Europa sind ungefähr 54 Milliarden Euro derzeit und unser Export in die Mercosur-Staaten auch auf diesem Niveau 56 Milliarden. Die Produkte unterscheiden sich aber deutlich. Also wir, Europa, exportiert sehr viele Maschinen, Geräte, chemische Produkte, Pharmaprodukte, Transportmittel, also Fahrzeuge, PKWs. Und wir bekommen sehr viel Lebensmittel aus den Mercosur-Staaten, pflanzliche Produkte, Sojabohnen beispielsweise, bei den Lebensmitteln Rindfleisch und Rindfleischprodukte. Und andere Rohstoffe wie seltene Erden zum Beispiel. Also das so, es ist, die Märkte sind sehr unterschiedlich oder die komparativen Vorteile haben sich verteilt.
Genau. Wir sind in Europa die größten Exporteure von Lebensmitteln. Das ist ja interessant. Nicht Brasilien, nicht die USA exportieren die meisten Lebensmittel, sondern es ist Europa und der Grund ist der, weil unsere Verarbeitungsindustrie die höchstwertigen Lebensmittel auf der Welt herstellt, die in der ganzen Welt nachgefragt werden. Und dazu verwenden wir Rohstoffe, die wir aus den USA, aus Südamerika beziehen. Und der Käse, der in die ganze Welt produziert wird, wird natürlich zum Teil auf der Grundlage von Protein hergestellt, das aus Südamerika, aus Nordamerika bezogen wird. Unsere Lebensmittelverarbeitung hat sich spezialisiert und damit haben wir in Europa Wertschöpfung und Beschäftigung in diesen Sektoren.
Jetzt wissen wir aber auch, dass Brasilien einen hohen Rindfleischexport hat, Argentinien auch und viele dieser Produkte auch nach Europa kommen zum Teil, aber auch in die USA und dort gibt es ja jetzt Handelszölle, die hier wird eher zugemacht werden möglicherweise. Also da sehen die Bauern jetzt ja die Krise auf sie, uns zukommen, auf die österreichische Landwirtschaft, auf die europäische. Der Bereich Zucker ist auch ein Thema oder auch im Geflügelbereich, Eierbereich. Wie geht es dir da damit?
Ja, wir leben ja in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat ist die Voraussetzung, dass Handelsabkommen legitimiert werden durch jene, die die Entscheidungen treffen. Das sind die Parlamente. Und weil jene, die die Verhandlungen mit den Handelspartnern führen, wissen, dass sie die Zustimmung nur bekommen, wenn auch die Bauern zustimmen, weil die ja im Parlament bei bestimmten Stimmenkonstellationen den Ausschlag geben, sind Maßnahmen gesetzt worden, um zu verhindern, dass unsere Märkte überschwemmt werden. Wir haben ganz klare Regeln, zu denen Rindfleisch oder andere Agrargüter nach Europa importiert werden. Und das sind im Wesentlichen drei Elemente. Das erste ist, es kommen keine Produkte zu uns, die nicht unseren Qualitätsstandards entsprechen. Also wenn beispielsweise in einem Fleisch Rückstände von Antibiotika drinnen sind, dann darf das nicht importiert werden. Die zweite Barriere ist, dass es sogenannte Zolltarifquoten gibt. Das heißt, es ist eine Menge festgelegt, zu der Agrargüter nach Europa kommen, wo kein Zoll eingehoben wird oder nur ein sehr niedriger Zoll. Und bei jenen Mengen, die nach Europa kommen und über diese Quote hinausgehen, wird ein sehr hoher Zoll eingehoben. Den kann man einfach vom Internet abrufen und schauen, wie viel 1000 Euro das pro Tonne Rindfleisch sind. Und man kann in der Zollstatistik auch nachschauen, wie viel Rindfleisch innerhalb der Quote kommt und außerhalb der Quote. Und da ist es so, dass derzeit das meiste Rindfleisch innerhalb der Quote ist und nur ganz wenig außerhalb der Quote. Und das ist dann so teuer, dass da das europäische Rindfleisch sicherlich konkurrenzfähig ist.
Du sagst derzeit, also wir sind ja noch nicht im Abkommen, derzeit gibt es eine Quote mit begünstigten Zolltarifen, ist das richtig? Und das wird derzeit nicht ausgeschöpft?
Wird teilweise ausgeschöpft, das hängt auch vom Land ab.
Okay, und der dritte Punkt wäre, also du hast die Qualität angesprochen, den Zoll, und das dritte wäre?
Die Quoten.
Okay.
Diese Quoten, die, sobald sie erreicht werden, dazu führen, dass ein sehr hoher Zoll eingehoben wird, der so hoch ist, dass die Länder sagen, okay, wir exportieren lieber nach China als nach Europa.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann beurteilst du die Gefahren für die europäische Landwirtschaft als relativ eingeschränkt, minimal, wenn wir dieses Mercosur-Abkommen unterzeichnen sollten. Es ist ja so, es muss von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. In Österreich gibt es ein klares noch dagegen. Gesamtwirtschaftlich verstehe ich den Druck gerade jetzt will Europa zusätzliche Märkte absichern und muss auch an China denken. Und Südamerika ist ein sehr begehrter Boden, um Exportwirtschaft zu haben. Ist meine Einschätzung vielleicht richtig, dass man sagt, die Landwirtschaft zahlt den Preis für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung? Wir werden sozusagen, man könnte es als Bauernopfer bezeichnen, ich überziehe jetzt bewusst, für die gesamte Wirtschaft.
Genau das ist die Story, die erzählt wird, dass die Bauern unter die Räder kommen, um Vorteile für die übrige Gesellschaft zu bringen. Also die Verbraucher haben dann das Schnitzel billiger, die können das Steak einfach viel, viel günstiger kaufen und jene, die Autos exportieren, haben einen viel größeren Markt. Und diese Darstellung ist völlig verzerrt, weil die Mengen, um die es geht, ganz klar definiert sind und wir wissen auch, welche Auswirkungen das auf die heimische Landwirtschaft haben wird. Wie viel das ist, das können wir dann später behandeln, aber ich möchte erklären, warum ich zuversichtlich bin, dass das kein Schaden für die Landwirtschaft ist, nämlich aus dem Grund, weil wir diese Instrumente haben, um die Mengen genau zu justieren, dass in Europa keine Verzerrungen zustande kommen, die dazu führen, dass bei uns ein ganzer Stand ausgelöscht wird. Ich rede ja auch immer wieder mit Bauern und höre, was sie für Ängste und ja auch existenzgefährdende Eindrücke haben. Und ich nehme wahr, dass das wirklich an die Substanz geht, an die Knochen geht, wenn jemand, der vor 5 Jahren in einen neuen Stall investiert hat, den er 20 Jahre lang abbezahlen muss und jetzt die Gefahr sieht, dass seine Existenzgrundlage vernichtet wird. Diese Angst ist da und deshalb muss man sie ernst nehmen, aber sie ist nicht begründet, weil klar ist, dass die Menge, die nach Europa kommen wird, sehr gering ist. Zusätzlich nach Europa kommen wird, sehr gering ist.
Wie schaut's mit den Produktionsstandards aus, die im Hintergrund mitschwingen? Wir versuchen in Europa hohe Tierschutz oder wir setzen hohe Tierschutzstandards um. Umweltstandards sind uns wichtig. Wir haben keine Abwaldungsprobleme, Regenwald, Brasilien und so weiter. Ist nicht die Gefahr gegeben, dass diese niederen Standards unseren Preis enorm drücken?
Ja, also ich glaube nicht, dass durch das Mercosur-Abkommen in Südamerika die Produktion von Rindfleisch maßgeblich ausgeweitet wird, sondern dass diese Zusatzmenge, die nach Europa kommen wird, eher von anderen Märkten abgezogen wird. Also ich glaube nicht, dass es zu einer Ausweitung der Entwaldung kommt, was ja durch die Entwaldungsrichtlinie in Europa auch gar nicht mehr möglich wäre. Das heißt, es werden Standorte genutzt, wo jetzt schon Rinder produziert werden. Und ich bin kein Experte der Rindfleischproduktion. Ich weiß nur, dass die Haltungssysteme in Südamerika anders sind. Die Tiere sind oft in großen Flächen, möglicherweise überhaupt auf riesigen Weiden und damit was die Tierwohlfahrt betrifft, denke ich, in einem nicht so schlechten Zustand. Was ich aber auch weiß, ist, dass bestimmte intensive Haltungsformen, die ähnlich sind wie die Feedlots in den USA, zunehmend Verbreitung finden, weil man nur so bestimmte Teilstücke in der Qualität produzieren kann, die in Europa Wertschätzung findet. Denn aus Sicht Brasiliens, Argentiniens macht es natürlich nur Sinn, die höchstwertigen Produkte im Rahmen dieser Quote nach Europa zu exportieren und nicht das Gulaschfleisch.
Du hast vorher angesprochen, dass es nicht ein besonders großes Ausmaß betreffen wird an Produkten, die nach Europa kommen werden, im Bereich Fleisch zum Beispiel. In welchem Bereich schätzt du diese Zahlen?
Ja, da gibt es ganz konkrete Angaben, die in einem Appendix zum Vertrag genannt werden. Und Professor Alan Matthews hat ein sehr, sehr detailliertes Papier erstellt, wo er ausrechnet, wie viel diese Zusatzmengen sein werden. Ich selber habe eine Studie zu Mercosur gemacht und damals habe ich gemeint, dass es etwa 20 Decker pro Europäer sind, die zusätzlich nach Europa kommen würden. Also so viel wie in einem Hamburger drinnen ist pro Jahr, pro Europäer an zusätzlichem Rindfleisch. Professor Matthews meint, dass es weniger ist und er hat auch die Effekte quantifiziert und nach seiner Einschätzung ist damit zu rechnen, dass die Rindfleischpreise in Europa durch diese zusätzliche Menge um etwa 2% zurückgehen auf dem europäischen Rindfleischmarkt. Diese 2% betreffen den gesamten Schlachtkörper. Es bedeutet aber natürlich, dass für die ganz wertvollen Teilstücke die Preisdämpfung ein bisschen größer sein wird.
Du meinst, die wertvollen Teilstücke werden stärker unter Druck kommen?
Die werden stärker unter Druck kommen und das wirkt sich dann auf den Preis des gesamten Schlachtkörpers mit einem Minus von etwa 2% aus.
Okay, ist natürlich nicht erfreulich, wird kein europäischer Rinderbauer gerne hören, auch wenn man weiß, dass gerade der Rindfleischbereich kämpft, wenn ich an die Mutterkuhbetriebe denke. Gleichzeitig gibt es auf europäischer Ebene, die Kommission hat versprochen, einen 1-Milliarden-Fonds einzurichten, um etwaige Marktstörungen auf landwirtschaftlicher Seite zu unterstützen. Weißt du dazu Näheres? Wo kommt das Geld her? Wird es aus der Landwirtschaft genommen und nur umgeschichtet oder ist es zusätzliches Geld, das die Wirtschaft bereitstellt sozusagen? Ich gebe der Landwirtschaft als Sündenbock oder sozusagen ein Geld?
Ja, ich glaube, das möchte ich in zwei Schritten beantworten. Im ersten Schritt muss man noch mit berücksichtigen, dass die Südamerikanern den Europäern auch Marktzugang eröffnen. Das heißt, wir Europäer können auf den Märkten der Handelspartner Güter absetzen und nicht nur Autos und Maschinen, sondern auch Agrargüter. Das heißt, wir werden mehr Käse, mehr Milchprodukte, also Trockenprodukte, mehr Wein, auch Softdrinks wie Red Bull und so weiter absetzen können, wo europäische Inhaltsstoffe drinnen sind. Und was ich selber vermisse und wozu ich selber nicht die Zeit hatte, war herauszufinden, ob nicht die Nachteile, die die Rinderbauern hinnehmen müssen, durch Vorteile, die die anderen Bauern haben, eigentlich aufgewogen werden. Meine Einschätzung ist, ja, es sind wirklich die Rinder, die da exponiert sind, auch Zucker beispielsweise über Ethanol. Ja, es sind innerhalb der Landwirtschaft klar umrissene Gruppen, die Nachteile haben. Das ist gut. Die anderen werden wahrscheinlich Vorteile haben oder denen ist es wurscht. Und da sind wir jetzt bei dem Fonds, den du ansprichst. In der Ökonomie ist klar, dass durch den Handel, durch die Ausweitung Vorteile für die ganze Gesellschaft verbunden sind. Und die Standardlösung, die vorgeschlagen wird, um den Widerstand gegen Handelsabkommen zu mindern, ist, dass man sich zunächst genau einmal ganz genau anschaut, wer sind die Gruppen, die Nachteile haben, weil in einer fairen Gesellschaft soll es ja so sein, dass die Nachteile haben, nicht die Entwicklung aufhalten, auch nicht bremsen, aber fair entschädigt werden, damit sie mit Unterstützung der Allgemeinheit sich eben neu einstellen können auf diese Situation. Und daher ist es wichtig, die Gruppen zu identifizieren, die Nachteile haben. Und da sind wir eben bei den Rinderbauern und anderen Gruppen. Und die nächste Frage ist, was kann man tun? Die Möglichkeit, die Europäische Kommission vorsieht, ist ein Solidaritätsfonds, der seit 2015 auch dotiert ist, mit gar nicht so wenig Mitteln. Der hilft aber derzeit nicht der Landwirtschaft, sondern hilft Unternehmen, die in einer Industrie sind, wo durch die Aufnahme von Handelsbeziehungen das Geschäftsfeld zusammenbricht. Und dieser Fonds unterstützt die Unternehmen und die Beschäftigten in diesen Industrien. Und der von dir genannte Fonds folgt der gleichen Idee, zu sagen, okay, wir haben jetzt eingegrenzt, welche Gruppe da exponiert ist und wir lassen die nicht im Regen stehen und unterstützen sie dabei, sich neu auszurichten und neu zu spezialisieren. Und da sind wir jetzt bei der kritischen Frage. Im mehrjährigen Finanzrahmen, der die Grundlage für die europäischen Ausgaben ist, ist nicht vorgesehen, dass es einen Mercosur-Anpassungsfonds gibt. Es gibt diese Position nicht. Es gibt das Versprechen vom Kommissar, vom älteren Kommissar, vom Hogan, Vorvorgänger und vom jetzigen Kommissar, dass an einer finanziellen Dotation gearbeitet wird, um diese Friktionen, die sich ergeben, abzumildern. Und die Frage ist jetzt, wo kommt das Geld her? Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich Geld aus der Landwirtschaft sein wird. Und es wird von jenen Ländern kommen, die beispielsweise im Bereich der Agrarumweltprogramme, der zweiten Säule der Agrarpolitik, nicht genug Bauern finden, um die freiwilligen Umweltmaßnahmen zu machen und Geld liegen bleibt. Das kommt immer wieder vor, dass der Finanzrahmen für die Landwirtschaft innerhalb des Budgets der Europäischen Kommission nicht zur Gänze absorbiert wird, sagen wir, also abgerufen wird. Die Standardregel ist, dass dieses Geld dann still und heimlich kassiert wird und für andere Zwecke verwendet wird. Und meine Vermutung ist, dass jetzt mit dem GAP-Strategieplan dieses Problem weiterhin bestehen wird. Wir wissen, dass in manchen Ländern die zweite Säule noch gar nicht so richtig angelaufen ist, also Geld da ist. Und meine Vermutung ist, dass dieses Geld dann eben nicht von den anderen kassiert wird, sondern dass der Agrarkommissar schaut, dass dieser Fonds dotiert wird.
Das heißt, kein frisches Geld für die Landwirtschaft aus den anderen Wirtschaftsbereichen oder von den Ländern. Weil wir haben ja jetzt die GAP-Verhandlungen wieder vor uns, die nächste Periode naht schon langsam. Und da geht es ja jetzt schon darum, schaffen wir es, das Budget auszuweiten oder zu halten, zumindest unter den Vorgaben, Militärausgaben zu steigern. Also die EU ist ja unter massivem Druck, gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich. Das schätzt du so ein?
Genau, also jedes Mal, wenn es zu mehrjährigen Verhandlungen kommt über den Finanzhaushalt der EU, der wird für 7 Jahre in der Regel beschlossen, ist meine These, dass die Landwirtschaft 20% des Geldes verlieren wird. Ich bin schon sehr alt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitgemacht. Die Erfahrung zeigt, dass meine Einschätzung falsch ist. Die Landwirte bekommen in der Regel immer gleich viel Geld wie in der letzten Periode. Und derzeit sind wir in einem mehrjährigen Finanzrahmen von 2023 bis 2027, da ist der Deckel drauf, da gibt's nicht mehr Geld. Und wenn ein solcher Solidaritätsfonds eingerichtet wird, dann wird er aus meiner Sicht wahrscheinlich durch Umschichtung innerhalb von Agrarförderungen zustande kommen.
Gleichzeitig haben wir aber auch gehört, und das macht ein bisschen nachdenklich, dass die Kommission das Vertragspapier noch nicht öffentlich gestellt hat. Die Agrarkommissare beklagen sich, nicht vollen Inhalt zu wissen. Ist dem so?
Also was den Vertrag mit Mercosur betrifft, da gibt es, glaube ich, keine Rätsel. Da ist alles öffentlich seit so 15. Dezember herum vorigen Jahres. Was diesen Fonds betrifft, da gibt es nur Absichtserklärungen und ich kenne kein Dokument dazu.
Wir wissen auch, dass die Europäische Kommission vereinbart hat, dass 1,8 Milliarden Euro in die Mercosur-Staaten fließen sollen. Ist dir das bekannt, wo man versucht, Umweltmaßnahmen im Bereich Aufforstungen und so zu unterstützen in den Mercosur-Staaten? Und auch das wird beklagt von den Agrarkommissaren, dass mehr Geld hinunterfließt, als für uns reserviert wird.
Das kann ich nicht bestätigen, aber ich weiß natürlich, dass die Europäische Kommission einen Fonds hat, um Umweltprojekte in Ländern, die Handelspartner von Europa sind, zu finanzieren. Und dieses Geld wird macht ja Sinn, dort auszugeben, wo man mit Vertragspartnern ein gutes Auskommen finden möchte.
Gut, wir haben uns jetzt den Rindfleischbereich ein bisschen angeschaut. Kannst du zu anderen Produktgruppen noch etwas sagen, wo du vielleicht Vorteile siehst oder wo man ebenfalls achtsam sein muss?
Ja, also es sind die Bereiche Ethanol und Zucker, wo eine ähnliche Situation ist wie bei Rindfleisch. Ich sage ähnlich, weil die Situation dann doch nicht ähnlich ist. Wenn man an Ethanol denkt, da ist es so, dass wir in Europa ja treibhausgasneutrale Kraftstoffe wollen und benötigen. Und es im Ermessen der nationalen Staaten ist, wie viel Ethanol dem Benzin beigemengt wird. Das heißt, diese Menge, die zusätzlich nach Europa kommen wird, könnte aus meiner Sicht problemlos untergebracht werden, ohne dass die Ethanolproduktion in Europa vermindert werden muss. Würde aber natürlich bedeuten, dass der Treibstoff für die Verbraucherinnen und Verbraucher teurer wird, weil mehr Ethanol beigemengt wird. Und die Leute, die Benzin kaufen, die wollen das natürlich nicht. Wir hätten aber den Vorteil, dass unsere Treibhausgasemissionen dadurch sinken würden. Das heißt, Ethanol ist ein Spezialthema. Bei Zucker ist die Situation ähnlich wie bei Rindfleisch. Das sind Güter, die international gehandelt werden, wo es auch immer wieder Preisschwankungen gibt und wo wahrscheinlich damit zu rechnen ist, dass es zu auch in dem Fall geringen Preissenkungen kommt.
Im Eierbereich, Geflügelbereich, gibt es da auch mögliche Baustellen?
Da sehe ich die Probleme nicht so, sondern ich sehe eher die Vorteile im Bereich Milchprodukte, Wein und Softdrinks.
Beim Export?
Beim Export.
Gut. Franz, wenn wir jetzt Richtung Zukunft schauen, wenn du politisch tätig wärst als Agrarpolitiker auf europäischer, österreichischer Ebene, wofür würdest du dich jetzt einsetzen, damit Mercosur erfolgreich umgesetzt wird oder mit möglichst wenig Kollateralschäden auftritt?
Ja, also ich würde mich in die Situation versetzen der Leute, die beim EU-Beitritt mit Österreich, als Österreich zur EU beigetreten ist, am Verhandlungstisch gesessen sind. Wenn man sich an diese Situation erinnert, waren wir in einer Lage, wo innerhalb der Landwirtschaft die Angst groß war, dass ganze Produktionszweige wegbrechen, weil die Holländer, die Deutschen, die Italiener viel höhere Produktionskapazitäten hatten, teilweise auch bessere Produkte, und die Angst war, wir schaffen das nicht. 9 Jahre später, 2004, als die Osterweiterung kam, war genau die gleiche Angst, dass wir von Ungarn, von Tschechien, von Rumänien überrollt werden mit Agrargütern und unsere Produktion keinen Spielraum, keinen Markt mehr findet. Und wenn man sich diese Phasen anschaut, sieht man, dass diese schlimmen Szenarien abgewendet worden sind. Wir haben eine leistungsfähige Landwirtschaft, wir haben eine hochleistungsfähige Lebensmittelverarbeitung, und zwar deshalb, weil wir auf Qualität gesetzt haben und darauf gesetzt haben, dass wir Kundengruppen erreichen, die bereit sind, eben für lokal produzierte Güter mit hohen Standards ein bisschen mehr zu bezahlen und das Segment mit den Billigprodukten den anderen überlassen wurde. Und in der Situation, in der wir jetzt sind, denke ich, muss man genau das Gleiche machen, zu sagen, okay, ihr könnt das Rindfleisch aus Argentinien kaufen, bis das zu uns kommt, sind x Tonnen CO2 in die Atmosphäre gegangen, damit es überhaupt gekühlt zu uns transportiert werden kann. Das Rindfleisch wird ja nicht an der Küste produziert, sondern irgendwo im Hinterland, das muss einmal dorthin kommen. Und wir produzieren das beste Rindfleisch auf den Wiesen, die jeder anschauen kann, vor der Haustür. Das muss doch einen höheren Wert haben. Diese Kommunikation, denke ich, müssen wir machen.
Das heißt aber auch, war das jetzt ein Plädoyer für die Herkunftskennzeichnung?
Ich glaube, die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen gute Entscheidungen treffen können. Und die Herkunft ist ein wichtiges Argument bei der Kaufentscheidung. Daher sollte man diese Information den Verbrauchern auch geben.
Das heißt, auf europäischer Ebene eine Herkunftskennzeichnung nach Möglichkeit. Ich denke jetzt an den Europapolitiker aus Österreich, der mitverhandelt. Das wäre doch etwas, dass ich sage, okay, erstens, ich will frisches Geld vielleicht für die Landwirtschaft oder zumindest ein leicht steigendes Agrarbudget. Zweitens, ich will die Herkunftskennzeichnung auf europäischer Ebene von oben nach unten durchziehen. Und dann sagen wir ja.
Also ich als Ökonom finde, diese Zusatzinformation für Verbraucherinnen und Verbraucher ist wichtig, weil viele Menschen darauf einen Wert legen und es ist ein marktkonformes Instrument. Natürlich ist es mit Zusatzkosten verbunden, wenn ich an die Gastronomie denke. Aber okay, wir haben auch Hygienevorschriften, die eingehalten werden müssen, und wenn uns das wichtig ist, dann soll auch die Herkunft ein Aspekt sein, der dem Kunden vermittelt wird.
Beispielsweise Gastronomie, Tourismus, Landwirtschaft gehören ja zusammen, und die Landwirtschaft liefert wichtige Basis, damit Tourismus so funktioniert, wie er in Österreich funktioniert. Das heißt, das könnte durchaus auch ein Gegengeschäft sein, dass ich das übernehme, und das ist es uns wert, dass wir österreichische Landwirtschaft haben in dieser Form.
Und ich denke, in der Gastronomie sieht man ja auf der Speisekarte angeboten Rindfleisch aus Argentinien. Dem Betreiber kann man dann, denke ich, schon die Zusatzkosten zumuten, dass er beim anderen Rindfleisch dazu schreibt aus Oberösterreich.
Gut, das war ein schönes Plädoyer. Zum Schluss, möchtest du noch etwas, ist dir noch in diesem Zusammenhang etwas wichtig, was du uns mitgeben willst, was vielleicht auch für die jugendlichen Zuhörerinnen und Zuhörer relevant ist in diesem Zusammenhang?
Ja, also mich macht es wirklich betroffen, wenn ich mit Bauern, Bäuerinnen rede, die Rindfleisch produzieren, mitzubekommen, wie geängstigt sie sind und welche Emotionen damit verbunden sind. Und ich finde das traurig, dass in der wirtschaftspolitischen Diskussion so stark schwarz-weiß argumentiert wird, dass wir als Ökonomen in die Lage versetzt werden, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Das trifft nicht zu. Es gibt Nachteile, aber wir können die sehr gut eingrenzen und quantifizieren. Aber es ist nicht so, dass die Welt zugrunde geht, wenn wir in dieses Abkommen eintreten. Und ich frage mich selber, was wir machen können, um die Diskussion zu verbessern, und bin froh daher, dass ich da eingeladen worden bin heute.
Lieber Franz, ich bin auch froh, dass ich mit dir sehr fachlich dieses Thema bearbeiten durfte. Du giltst als Experte in diesem Bereich und das hast du heute wieder gezeigt. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden und wenn Sie auch bei anderen Podcast-Beiträgen hineinhören. Es ist sehr viel Interessantes dabei. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience Wissen kompakt der HBLF Arampeck Gumpenstein. Arampeck Gumpenstein.